Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, mal wieder bei euch zu sein. Erntedank, ja, das passt ganz gut zum Text. So habe ich auch gedacht. Erntedank lädt uns nämlich ein, nicht nur über Gottes Ernte auf den Feldern nachzudenken oder dankbar zu sein oder über Nahrungsmittelversorgung, sondern sich auch mal wieder ganz bewusst daran zu erinnern, worüber wir Gott dankbar sein können, wenn wir an unsere Gemeinde denken. Vielleicht können wir uns mal kurz überlegen, wofür du Gott danken kannst, wenn du an deine oder die Gemeinde denkst. Manch einer denkt an das schöne Gebäude und sagt, boah, danke Herr. An die bequeme Stühl. Ja. An die vielen Mitarbeiter, die das alles putzen. Oder an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die die Kleingruppen machen, Kinderstunde, Sonntagsschule, Jungschar, Jugend, Hauskreis, die Musiker. Da gibt es ja wirklich so viel Grund zu danken. Auch für die Gemeindeleitung. Brüder, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, ist ja auch nicht immer so einfach. Wenn wir heute über den Thessalonicher Brief sprechen, über diesen zweiten, dann geht es tatsächlich um das Thema als Gemeinde dankbar sein. Als Gemeinde dankbar sein. Und es beinhaltet auch für Gemeinde dankbar sein. Denn genau Paulus macht das. Er dankt Gott für die Gemeinde. Er dankt Gott. Der Text heute mit dem zweiten Thessalonicher Brief ist ja die Fortsetzung vom Textplan von letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir den ersten Thessalonicher gemacht. Jetzt geht's wieder weiter mit dem zweiten Thessalonicher. Und das steht unter diesem Monatsthema Gemeinde leben bis zum Ziel. Also wir sind gemeinsam unterwegs. Wir sind unterwegs mit Jesus, aber einem Ziel entgegen. Und Paulus schreibt diesen Brief, diesen zweiten Brief, einige Monate später nach dem ersten Brief. Das war circa 50 nach Christus. Und zu jener Zeit erlebten die Christen in Thessalonich viel Verfolgung und Anfeindung. Und der Grund dieses zweiten Briefes könnte man zusammenfassen in drei Punkte. Das erste ist, er wollte die Christen aufklären und beruhigen. Es gab Irrlehren. Irrlehren über die Endzeit, Irrlehren über das Wiederkommen Jesu und manche fielen in Hysterie, in völlige Panik und dachten, wir leben schon mitten in der Trübsal, der Tag des Herrn ist schon da. Und andere, die haben ihre Zeit damit verbracht, auf Jesus zu warten. Und die haben aufgehört zu arbeiten, haben gekündigt, gesagt, schaffe muss ich nicht mehr, Jesus kommt bald. Beides spricht Paulus hier und sagt, beruhigt euch. Beruhigt euch. Ich muss euch aufklären. Da waren Dinge noch nicht ganz klar. Das zweite ist, Paulus wollte die Christen trösten und ermutigen, indem er sie daran erinnert, was für eine großartige Zukunft wir durch Jesus Christus haben. Er richtet unseren Blick auf das Ziel hin, trotz der Bedrängnis, die die Christen hatten. Und er möchte sie ermutigen, festzuhalten, dran zu bleiben, sie trösten, weil Gott treu sein wird und Gott sie bewahren wird. Und das dritte ist, er wollte die Christen stärken. Er wollte sie stärken, festigen, indem er sie eben daran erinnert, Gott ist nicht fern. Gott ist nah und Gott ist da. Vielleicht kennst du das auch in deinem Glaubensleben oder überhaupt in deinem Leben, so diese beiden Seiten. Auf der einen Seite die Freude und die Hoffnung in Jesus. Und auf der anderen Seite doch dieses Beschwerliche im Alltag, manchmal sogar das Leiden und das Mühe haben als Christ. Da fragt man sich, müsste es uns als Christen doch nicht viel besser gehen? Manchmal ertappe ich mich, dass es mir ähnlich geht wie dem Asaf. Asaf hat im Psalm 73 geschrieben. Vielleicht kennt ihr diesen Psalm, aber der spricht mir schon manchmal aus der Seele. Da sagt er und klagt, der siehe, den Gottlosen geht es immer gut. Jetzt wissen wir, das ist auch keine realistische Sicht gewesen. Da hat er nicht genau hinguckt. Aber das Gefühl war da, den Gottlosen geht es immer gut, die werden immer reicher. Und dann sagt er, ganz umsonst habe ich mein Herz reingehalten. Denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt. Dieses Spannungsfeld gibt es als Christen. Und wir müssen über das Spannungsfeld sprechen. Auf der einen Seite die Hoffnung in Jesus, dass Gott da ist, dass Gott treu ist. Und auf der anderen Seite manche Mühe, manche Drangsal, manche Not, die uns im Leben einfach einholt. Paulus beginnt seinen Brief mit Danke, mit Dank, obwohl er weiß, dass die Gemeinde viel leidet. Und ich lese uns mal einfach die Abschnitte mal vor. Kapitel 1, Vers 1. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Er spricht Kinder Gottes an. Und auch das schon in Gott ist so ein Trost. Sie sind neben Gott, nicht fern von Gott, sondern sie sind in Gott. Sie sind in Gott. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ein Zuspruch der Gnade und Friede, obwohl gar kein Friede gerade da war. Und dann sagt er, wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt. Also er sagt, wie es auch richtig ist. Weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber. So dass wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in all euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werden, für das ihr ja auch leidet. Wie es denn gerecht ist vor Gott, dass er denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis vergilt, euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht. Bis hierher mal. Ich habe mich ein bisschen schwer getan. Mache ich 3 Punkte oder 4 Punkte? Ja, und als Prediger ist man so angehalten. Nicht zu viel, mach bloß 3. Aber irgendwie denke ich, es müsste 4 sein. Mal gucken. Das Erste ist, wir können und sollen Gott dankbar sein, weil Gott uns im Glauben hält. Gott hält uns im Glauben. Das Zweite ist, weil Gott uns seine Liebe schenkt. Das Dritte ist, weil Gott uns heimbringt. Und das Vierte ist, weil Gottes Gnade uns trägt. Das Erste, danken. Danken, weil Gott uns im Glauben hält. Man könnte es auch anders sagen, weil der Glaube in schweren Zeiten wächst. Die Christen in Thessalonik, es waren Neubekehrte. Ja, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sind sie zum Glauben gekommen, als Paulus auf seiner Missionsreise dort war. Und sofort haben sie Ausgrenzung, Hass und Verfolgung erlebt. Und das hat ihren Anfangsglauben nicht geschwächt. Im Gegenteil, der ist sogar über die Maßen gewachsen, sagt Paulus. Vielleicht erinnern wir uns mal nochmal dran. Paulus ging auf seine Missionsreise nach Thessalonich. Er hat dort das Evangelium verkündigt. Es sind viele zum Glauben gekommen. Er aber musste die Stadt verlassen. Er wurde dort hinausgejagt. Jetzt blieben aber die Neubekehrten in dieser Stadt und in dieser Situation zurück, wo sie angefeindet wurden, weil sie an Jesus glaubten. Und Paulus, der dann weg war, hatte sich Sorgen gemacht über den Glaubenszustand, so dass er Timotheus wieder nach Thessalonich schickt, um zu erfahren, wie es ihnen geht. Ich lese nochmal aus 1. Thessalonicher 3, weil das gehört zusammen. 1. Thessalonicher 3, Vers 4 und 5 heißt es, darum hielte ich es auch nicht mehr länger aus, sondern erkundigte mich nach eurem Glauben, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen ist. Wisst ihr, der Teufel schläft nicht. Gerade wenn Menschen zum Glauben gekommen sind. Und diese Sorge an Paulus, was passiert? Werden sie den Glauben wieder über Bord werfen? Ich hielt es nicht mehr aus. Und deswegen schickt er Timotheus und Timotheus kehrt mit der guten Nachricht zurück, nämlich, dass sie trotz der Anfeindungen im Glauben stehen und in der Liebe wachsen. In Kapitel, also 1. Thessalonicher 3, Vers 8 bis 10 kommt die Rückmeldung. Ja? Und danach sagt er am Schluss, denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Denn was für ein Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, die wir um euretwillen haben vor unserem Gott. Im 2. Thessalonicher, nur wenige Monate später, sagt Paulus wieder, dass er nicht anders kann, als Gott zu danken. Er sagt sogar, wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken. Warum sagt er Gott Dank? Er klopft nicht sich auf die Schulter, dass die im Glauben bleiben. Er klopft auch den Thessalonichern nicht auf die Schulter. Sondern er war sich bewusst, es war ganz und gar Gottes Werk. Es war Gottes Gnade, dass diese jungen Christen im Glauben an Jesus festhielten. Ja, trotz diesen Anfechtungen sogar über die Maßen gewachsen sind. Das fand ich schon gewaltig. Das mag jetzt seltsam irgendwie schon sein, aber irgendwie in der Kirchengeschichte wissen wir das, auch in der Apostelgeschichte, dass Verfolgungszeiten oftmals ein Motor für Glaubenswachstum waren. Dass gerade schwierige Zeiten die sind, die unseren Glauben prägen und die unseren Glauben vertiefen. Und das ist nicht selbstverständlich, dass man dann, wenn Bedrängnis und Anfechtung und Nöte sind, dass man dann am Glauben festhält. Das ist ein Geschenk Gottes. Also, dass wir unseren Glauben nicht über Bord werfen, das ist nicht, weil wir an Jesus festhalten, sondern das ist, weil Jesus an uns festhält. Und deswegen haben wir Grund, Gott zu danken. Wir als Gemeinde haben dankbar zu sein, weil er uns im Glauben hält. Vor kurzem erzählte mir ein Teilnehmer von der Christusbund-Freizeit, der in Südfrankreich war, nämlich auf der Freizeit auf den Spuren der Hugenotten. Und er war völlig bewegt und wie eindrücklich es für ihn war, die Geschichte der protestantischen Christen in Frankreich zu hören. Und dann erzählte er gerade auch die Geschichte von dieser bekannten Marie Durand. Im 16. und 17. Jahrhundert wurden ja die protestantischen Christen in Frankreich dermaßen bedrängt, verfolgt, bis hin, dass sie auf öffentlichen Straßen und Marktplätzen getötet und hingeschlachtet wurden. Das war die Bartholomäusnacht. Und Marie Durand war ein 90-jähriges Mädchen, eine 19-jährige junge Dame, die frisch verheiratet war und die im Jahre 1730 wegen ihres Glaubens verhaftet wurde. Ihr Vater war protestantischer Prediger, auch ihr Bruder. Und damals waren Versammlungen verboten. Christen, protestantische Christen, durften sich nicht treffen. Sie wurde dann gefangen genommen und jeden Tag hat man ihr gesagt, wenn du deinen evangelischen Glauben abschwörst, dann wirst du freigelassen. 38 Jahre war diese Frau in dem Konstantenturm von Egmont gefangen. 38 Jahre. Jeden Tag hätte sie die Freiheit haben können. Dann kamen sie. Sie hätte sollen ihren Bruder Pierre verraten, der auch Prediger war, sagte, wenn du uns sagst, wo er ist, lassen wir dich frei. In diesem Innenhof des Konstantenturms findet man am Brunnenrand eingraviert Resistance, Widerstand. Ich bleib stehen. Was für ein Vorbild für Standhaftigkeit im Glauben. Wisst ihr, das war nicht die starke Frau, sondern das war der starke Gott in dieser Frau. Was für eine tiefe Ruhe und was für ein tiefes Vertrauen hat Gott ihr trotz dieser Nöte geschenkt. Ähnlich erlebten es auch die Christen in Thessaloniki. In all ihren Prüfungen und Anfechtungen hielt Gott ihren Glauben fest. Und vielleicht kennst du das auch in deinem Leben, wenn du zurückblickst, was manche Nöte, Krankheiten oder schwere Zeiten du durchlebt hast. Und wie es bei dir war, wenn du in Glaubensnöte kamst, dass du gemerkt hast, da hält Gott dich fest. Da hält Gott dich fest. Oft ist es so, dass ja gerade solche dunklen und leidvollen Zeiten unsere Beziehung zu Gott sehr prägen. Ich kann mich noch daran erinnern, das war für mich so eine sehr große Glaubensprüfung, wo ich mit Gott gerungen habe, das ist jetzt 24 Jahre her, als meine Frau sterbenskrank war. Sie lag im Koma, die Ärzte hatten sie schon längst aufgegeben. Und da kam natürlich Glaubenszweifel, da kam Unsicherheit, da fragten sich Gott, wo bist du eigentlich? Als junger Familienvater, unsere beiden Töchter, die waren noch ganz klein. Es war eine Glaubensprüfung. Aber es hat meine Beziehung zu Jesus vertieft. Manchmal sage ich, ich möchte die Zeit nie wieder erleben, aber ich möchte sie auch nicht missen, weil ich Gott ganz anders kennengelernt habe. Wir dürfen nicht nur wissen, dass Gott gerade schwere Zeiten gebraucht, dass wir im Glauben wachsen, sondern dass uns genau in diesen Zeiten Gott unseren Glauben erhält. Ich finde es so eindrücklich, dass Gott mir diesen Glauben schenkt. Das ist ein Grund, Danke zu sagen. Schwierigkeiten, sie gehören zum Leben. Und in Schwierigkeiten fängt unser Glaube an, Wurzeln zu schlagen. Warren Wiersbe, ein Bibelkommentator, er sagt, ein leichtes Leben kann zu einem seichten Glauben führen. Ein Jakobusbrief sagt, in Kapitel 1, Vers 2, meine Brüder, achte es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Seht ihr, da merkt ihr das Spannungsfeld. Also ich tue mich schwer damit, ja, zu sagen, jetzt freue ich mich ja noch. Aber das ist ein Spannungsfeld. Achtet es für Freude, wenn ihr in Anfechtung geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Halten wir also fest, wir sind als Gemeinde es Gott schuldig zu danken, weil er uns im Glauben hält. Und gerade in schweren Zeiten sogar unser Glaube über die Maßen wächst. Das zweite ist, Gott danken, weil die Liebe zu allen zunimmt. Oder weil Gott uns seine Liebe schenkt. Ich habe so gedacht, der Unterschied zwischen einer Wohlstandsgemeinde und einer Leidensgemeinde ist, dass die Wohlstandsgemeinde fett wird und an Gewicht zunimmt. Die wird immer schwerer. Aber Christen, die selbst Nöte und Leid erfahren haben, die werden immer barmherziger. Und sie nehmen zu in der Liebe. Paulus nennt diesen zweiten Grund, nämlich die Liebe, die sie gegenüber allen Menschen erwiesen haben. Und dabei fällt zwei Dinge auf. Das erste ist, da heißt es in Vers 3, wie er sich auch geziemt hat, weil euer Glaube über die Maßen wächst, und jetzt kommt das zweite, die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt. Hier wird es ganz persönlich. Da bist du und ich gemeint. Jeder Einzelne von euch. Paulus ist nicht so pauschal, sondern er sieht den Einzelnen und sagt, ich danke Gott, dass jeder Einzelne von euch in der Liebe wächst. Und das Zweite ist, allen gegenüber. Und da musste ich schlucken in der Vorbereitung. Allen? Da stellt sich die Frage, aber doch nicht gegenüber denen, die mir das Leben schwer machen. Doch gerade denen gegenüber. Wisst ihr, wenn Christen Liebe erweisen, Gleichgesinnten, dann ist das was Normales. Aber wird es nicht dann göttlich, wenn wir denen gegenüber Liebe erweisen, die uns schwer machen das Leben? Und Paulus dankt jetzt Gott, dass die Liebe zunimmt. Das ist nicht die Liebe, die sie haben, sondern das ist die Liebe Gottes. Und man könnte fast sagen, sie haben das gelebt, was Jesus sagte in Matthäus 5. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Manchmal stellt uns Gott schwierige Menschen in den Weg und es mögen Feinde Gottes sein oder Feinde des Glaubens oder einfach nur anstrengende Leute, das kennen wir auch. Aber nur an ihnen lernen wir in der Liebe zu wachsen. Ich will es mal so sagen, jede schwierige oder unangenehme Person gibt uns die Gelegenheit, ihnen Gottes Liebe zu erweisen oder uns in der Liebe zu üben. Und auch hier sind wir Gott schuldig zu danken, weil diese Fähigkeit der Liebe allein von Gott kommt. Wenn wir mit unserer Liebe lieben, dann sind wir bald am Ende. Nie könnten wir von uns aus die lieben, die uns hassen. Es geht nicht. Schaffen wir nicht. Schlag mal auf, 2. Thessalonicher 3, ich fand den Vers so schön. 2. Thessalonicher 3, der kommt weiter hinten. Da heißt es, der Herr aber lenke eure Herzen zur Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus. Jesus ist die Liebe. Und Paulus sagt, Gott lenke eure Herzen immer mehr zu Jesus hin, weil nur dann könnt ihr alle gegenüber Liebe erweisen. Menschlich ist es unmöglich. Aber was bei Menschen unmöglich ist, das ist durch Gott möglich. Wir sollen Gott Danke sagen als Gemeinde, dass Gott uns seine Liebe ins Herz gegeben hat. Das ist Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das ist Erntedank. Gott hat uns den Glauben geschenkt. Gott hat uns seine Liebe geschenkt. Und vielleicht bist du gerade oder beißt du dir gerade an einem Mitmenschen die Zähne aus und sagst, boah, das fällt mir wirklich schwer mit ihm. Dann dank Gott, dass er dir seine Liebe ins Herz gegeben hat. Und dann bitte, dass er dein Herz zu dieser Liebe Jesu immer mehr hinlegt. Ihr braucht es immer wieder Gottes Gnade. Und ihr braucht auch Vergebung. Wisst ihr, Gottes Liebe kann den eigenen Stolz, den eigenen Ärger oder den eigenen Hass überwinden, um im Glauben und in der Liebe zu wachsen. Und als dankbare Gemeinde sollten wir das nicht vergessen. Das Dritte ist, danken, weil Gott uns nach Hause bringt. Da heißt es ja ein bisschen holprig, sie sind ein Anzeichen des gerechten Gerichtes Gottes. Also wenn die Gemeinde leidet, wenn die Gemeinde angefochten ist, wenn sie wegen der Glaubenstreue angefochten ist, dann ist es ein Anzeichen des bevorstehenden Gerichtes. Und dann sagt er, dass ihr des Reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Gott achtet uns für würdig, einmal in den Himmel zu kommen, aber er sagt, dafür leidet ihr ja auch. Es ist nicht wahr, dass der Weg der Gemeinde nur ein einfacher Weg ist. Oder der Weg des Glaubens. Der geht durch manche Not. Aber Gott sagt, ich schenke euch den Glauben. Ich schenke euch die Liebe. Und ich bringe euch auch ins Reich Gottes. Ich bringe euch in den Himmel. Ich werde Gericht üben an denen, die euch bedrängen, mit gleicher Bedrängnis. Ich werde kommen und richten. Aber ich werde euch Ruhe geben. Das fand ich so schön. Ist euch das aufgefallen? Vers 7. Da heißt es, euch aber, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe. Gott wird uns es vergelten mit Ruhe. Einmal in der Ewigkeit, bei der Offenbarung Jesu, bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel. Also wenn Jesus wiederkommt, wisst ihr, dann werden wir in die Ruhe Gottes einziehen. Dann wird aller Ärger, alle Bedrängnis, alle Not, alle Mühe wird auf einmal vorbei sein. Dann werden wir ruhen von unseren Mühen, auch vom Glaubenskampf. Und manchmal möchte ich auch festhalten, dass Gott mir jetzt schon Ruhe schenkt, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Und dass ich gelassen und ruhig durch dieses Leben gehen kann, auch wenn schwierige Zeiten sind. Warum? Das Vierte, weil Gottes Gnade uns trägt. Nicht, weil ich an Jesus festhalte. Nicht, weil ich aus mir Liebe üben könnte. Nicht, weil ich mich in den Himmel bringe, sondern weil Jesus mich festhält. Jesus hält mich im Glauben. Ganz ehrlich, ich hätte schon ein paar Mal der Glaube über Bord geworfen und gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Aber irgendwie hat Gott es immer gesagt, das geht nicht. Und ich habe gemerkt, da ist eine andere Macht, die mich hält. Dieses vierte Dankesanliegen, finde ich, ist der Schlüssel des ganzen Abschnitts. Da kommt dazwischen drin ja diese Gerichtsandrohung. Vers 8, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird, denen, die Gott nicht anerkennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Gott wird kommen, um zu richten. Gott wird Vergeltung üben. Gott wird auch Genugtuung schaffen für all das Unrecht, was Christen oder du in deinem Leben erfahren hast. Sie werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. An jenem Tage, wenn er kommen wird, um verherrlicht zu werden in seinen Heiligen, bewundert in denen, die glauben, denn unser Zeugnis hat bei euch Glauben gefunden. Jesus kommt wieder. Wir wissen nicht wann, aber Jesus kommt wieder. Und wir sollen in ihm verherrlicht werden. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Glaube euch der Berufung würdig, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und des Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringt, damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm. Und jetzt kommt es, wie der Abschnitt endet, gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Wir sollen Gott Danke sagen für seine Gnade, die uns trägt. Immer wieder und immer mehr möchte ich auch für mich ganz persönlich lernen und erkennen, dass es Gottes Gnade ist, die mich trägt. Manchmal auch erträgt. Paulus erinnert und lobt die Christen, dass sie trotz Anfeindung Glaubenstreue Geduld bewiesen haben. Aber wisst ihr, es gibt so einen Vers, über den stolpe ich immer wieder und bei der Vorbereitung auf diesen Text bin ich auch wieder drüber gestolpert. Das ist Philipper 1, Vers 29. Da sagt Paulus den Philippern, er sitzt im Gefängnis, denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen. Gell? Das ist schön. Nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. So beim ersten Vers kann ich ganz voll zustimmen. Und beim zweiten, da muss ich schlucken. Es ist Gnade. Ist es Gnade, für Gott zu leiden? Gott schenkt uns Gnade, wenn wir für ihn leiden. Weil er weiß, das können wir nicht aus uns heraus. Wie sehr lebten doch alle Menschen der Bibel immer von der Gnade Gottes. Sie waren ja nicht perfekt. Wir denken an Abraham, wir denken an Jakob, an Josef, an Mose, an David. Wie sind sie doch gestrauchelt, wie haben sie doch geschwankt, wie haben sie gezweifelt. Aber Gottes Gnade hat sie getragen. Sie haben Leid erlebt und doch Treue bewiesen. Nicht, weil sie immer treu waren, sondern weil Gott zu ihnen treu war. Und das möchte ich dir sagen, auch heute Abend. Gott ist treu. Und deswegen haben wir so viel Grund, für die Gemeinde zu danken. Gott zu danken. Weil er uns im Glauben hält. Gerade in schwierigen Zeiten. Gerade wenn wir nehmen können. Ich muss es euch nicht sagen, aber ich erlebe das schon immer wieder, wenn ich Besuchsdienste mache, gerade bei älteren Geschwistern, und die einfach nicht mehr in den Gottesdienst kommen können, weil sie einfach krank und schwach geworden sind. Und sie merken, dass sie aus eigener Kraft irgendwie nichts mehr erfüllen können. Und die dennoch voller Freude im Glauben sind. Weil sie mehr und mehr merken, wenn ich mich nicht mehr an Gott halten kann, aber Gott hält mich. Und wenn ich mein Christenleben nicht mehr erfüllen kann, Gott erfüllt sie mir. Ich finde es so schön, wie das im Thessalonicher heißt. Ich lese es euch nochmal vor. Da heißt es, deshalb bete ich für euch alle Zeit, dass unser Gott euch der Berufung würdig macht. Und jetzt heißt es aber, in der Kraft zur Erfüllung bringt. Das heißt, dass wir Gott wohlgefällig leben, dass wir die Werke des Glaubens tun. Das können wir nicht aus uns heraus. Das schaffen wir nicht. Da brauchen wir Gottes Gnade und es ist Gottes Kraft, die das zur Erfüllung bringt. Dass ich der Berufung würdig lebe, hat doch nicht durch mich, sondern durch Gottes Kraft, durch Gottes Gnade. Und Gott will, dass wir uns nach Gottes Wort ausrichten. Weil wie soll denn Liebe Gottes sichtbar werden in dieser Welt, wenn ich nur davon rede, aber es nicht lebe? Aber ich schaffe es nicht aus mir. Es braucht die Kraft Gottes. Jeder Glaubensweg der Christen ist auch in gewisser Weise ein Leidensweg. Aber Paulus erinnert, dass dieser Leidensweg einmal ein Ende hat. Nämlich wenn Jesus wiederkommt. Und das ist dieser wunderbare Blick. Gott bringt uns heim. Gott bringt uns nach Hause. Und Gottes Gnade ist, die uns nach Hause trägt. Und ich möchte es auch nochmal sagen. Ruhe und Frieden. Das ist uns für die Ewigkeit verheißen. Aber auch schon im Hier und Jetzt. Ja, in der Ewigkeit werden wir bei der Offenbarung Jesu Ruhe finden. Aber ich glaube, Gott möchte, dass wir jetzt schon in ihm ruhen. In ihm. Und es ist Gottes Gnade, die uns in diesen Frieden hineinnimmt. Ich möchte schließen mit Vers 2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Na, bete ich noch mit uns. Herr Jesus, wir haben so viel Grund, dir Danke zu sagen. Und wir sind schuldig, dir Danke zu sagen, weil du es bist, der in uns und an uns wirkt. Ja, wenn wir an Erntedank denken, dann ist es wirklich ein Grund, dir Danke zu sagen, weil du deine Gemeinde rufst, dass du deine Gemeinde sammelst und dass du auch deine Gemeinde erhältst, wo wir Teil davon sein dürfen. Und wir möchten dir Danke sagen. Gerade das, da, wo es uns schwerfällt, an dir festzuhalten, wo schwierige Zeiten und vielleicht Anfechtungen uns gerade bewegen und müde machen. Herr, dass wir uns fallen lassen dürfen und wissen dürfen, du hältst uns fest. Du bringst uns nach Hause und du schenkst uns jetzt und heute schon innerlich Ruhe, weil wir wissen dürfen, deine Gnade, die hält uns, die trägt uns. Danke, Herr Jesus, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns kennst, dass du weißt, wo unsere Herausforderungen und Mühen und Nöte sind, vielleicht auch mit Menschen, mit Nachbarn, mit Kindern, mit Bekannten. Herr, da möchte ich dir Danke sagen, dass du uns deine Liebe ins Herz gelegt hast. Und da bitte ich dich, schenk, dass wir auch da zunehmen dürfen, dass Gottes Liebe, deine Liebe in unserem Leben sichtbar wird, zu deiner Ehre, damit unser Leben ein Teil davon sein darf, der dich verherrlicht. Amen.
Amen.
Amen.